Sie hören einen Podcast der Sendung Bücherbar vom 13. Februar 2008.
Herzlich willkommen zur Bücherbar, heute mit Andrea Betzig und Richard Schäfer.
Gast in der Bücherbar ist heute Harald Lindig. Und bevor wir mit Fragen beginnen, lassen wir Herrn Lindig erstmal zwei seiner Werke vorlesen. Bitte, Herr Lindig.
Rumpelstilz. Am Rand des Waldes bin ich ihm begegnet. Er sagte: Frage nicht nach meinem Namen, und auch den deinen will ich niemals wissen. In keinem Falle zeig mir dein Gesicht. Für immer bleib verborgen, ebenso wie ich. Sei auf der Hut und spätestens ab jetzt niemandes Freund und Freund vor niemand. Ein schwerer Regen ging so über uns dahin, und mich zu schützen trat ich unter das Blätterdach. Da waren Tausende von ihnen, die ballten ihre kleinen Fäuste, und morgen holen wir der Königin ihr Kind. Seit diesem Tage verriegel ich die Türen noch fester hinter mir. Wenn draußen in der Dunkelheit die Regenkuh zum Weiden aus dem Walde auf die nahen Wiesen kommt. Vorauseilende Abschiede. Wir ließen Feuer niederbrennen in unseren Augen, schonten alle anderen, nur nicht uns. Meine Worte fielen wie ein leichter, warmer Regen auf deine weichen Wimpern. Aber vor dem Hintergrunde deiner Augen sah ich schwarze Vögel fliegen. Da wusste ich, dass ich verloren hatte von Anfang an. Wir gingen auseinander in die Nebel, in die Nacht. Als alle Brunnen lauschten mit offenem Mund in diese Räume ohne Stimmen. Ich spiele jetzt den Kahlbutz, du die Braut des Schäfers, und unsere Haut wird lederhart.
Das waren zwei Werke aus der Feder von Harald Lindig. Herr Lindig, jetzt sagen Sie erstmal bitte was zu Ihrer Person, denn als Schriftsteller sind Sie sicherlich nicht geboren. So wie ich Ihre Werke einschätze, haben Sie sich relativ spät dazu entschlossen, schriftlich sich zu äußern.
Das stimmt nur teilweise. Ich schreibe schon relativ lang, nur die Profilierung, dass die Texte praktisch auch ein Publikum vermittelbar sind, hat doch recht lang gedauert. Die Lust am Schreiben, die hatte ich schon in meiner Schulzeit und auch in der Studentenzeit in Jena entwickelt. Ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Ecke, und zwar aus der, dass ich so ein Gelegenheitsschriftsteller bin, der für Feste und auch für Faschingsveranstaltungen Texte gemacht hat. Ich habe dann auch ein schönes Faschingsprogramm in Jena für die Studenten geschrieben, was auch dann prompt verboten worden ist. Ich habe dann einen gewissen Hang zum politischen Kabarett gehabt, konnte das aber nicht so ganz ausleben und habe mich dann verschiedenen Gruppierungen angeschlossen über die Jahre, die sich mit Literatur schreiben und mit dem gegenseitigen Gedankenaustausch beschäftigen.
Diesen Fall haben wir ganz häufig, also Gäste unserer Sendung Bücherbar haben ganz oft gesagt, sie haben eigentlich schon ihre Kindheit begonnen zu schreiben. Also kommt aber erst so mit der Zeit, wenn man gereift gesetzt ist, der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt gehe ich damit an die Öffentlichkeit. Was hat Sie dazu bewogen? Gibt es ein Schlüsselerlebnis zu sagen, ich möchte jetzt meine Werke veröffentlichen?
Das Schlüsselerlebnis oder Schlüsselerlebnisse in der Art sind, ist die Bestätigung, dass man irgendwann aus dem Bereich der Selbstverständigung oder der Selbstreflexion so weit kommt, dass die Texte von Interesse auch für andere Zuhörer sind und man in der Resonanz zum Publikum eine Rückinformation bekommt, die einen dann bestätigt, in der Art zu schreiben. Und dann gelingt dieser Sprung von dieser so zu stark selbstreflektierenden Schreiberei zu den Themen, die von allgemeinerem Interesse sind.
Das heißt also, Sie haben zuallererst für sich geschrieben, also wenn Sie jetzt sagen, selbst reflektieren, dann heißt das ja, Sie haben jetzt für sich, um was aufzuarbeiten, um was Ihnen im Kopf rumgeschwirrt ist, einfach niederzuschreiben, festgehalten. Und danach haben Sie dann gesagt, ja, jetzt möchte ich es doch mal jemandem zeigen und vielleicht auch so in der Familie erstmal gezeigt, oder wie lief das ab?
Teilweise. Sicher ist es so, dass der Hang zur Reflexion, auch der Hang in einen gewissen Schutzraum für Wiederherstellungspunkte, um das modern zu sagen, schon immer notwendig war. Zuerst habe ich es meiner Frau vorgelesen, sagen wir persönlich jetzt. Natürlich habe ich schon lange vorher öffentlich mich getraut, Texte vorzutragen. Das heißt also im Schülerkabarett oder bei Schülerveranstaltungen, bei Studentenveranstaltungen. Ich habe da auch keine großen Hemmungen gehabt. Aber Texte, die sich mit intimeren oder mit gefühlsmäßigen Elementen befassen, habe ich das meiner Frau vorgelesen.
Und die hat Ihnen Mut gemacht?
Die hat mir Mut gemacht.
Gast in der Bücherbar ist heute Harald Lindig aus Manebach. Herr Lindig, Sie haben in Ihrer Auswahl der Werke zwei große Richtungen eingeschlagen. Einmal die Gebrüder Grimmig und einmal vorauseilende Abschiede. Das sind zwei nicht ganz gewöhnliche Richtungen. Wie sind Sie auf die gekommen?
Das Motiv für diese Bearbeitung, wenn ich das mal so nennen darf, ist ein gewisser Hang zum Humor und praktisch auch eine gewisse Effekthascherei, die ich gern ein Publikum gebe, weil ich der Meinung bin, dass es schwierig ist, wenn man Zuhörer hat, die zu lang mit Texten zu beschäftigen, die vielleicht nicht von durchschlagendem Interesse auf den ersten Moment beim Zuhören sind. Und deswegen habe ich auf Wendungen, auf Verfremdungen in diesen Szenen der Märchen gesetzt, um eine gewisse andere Sicht darauf zu bekommen und das mit einem gewissen interessanten Effekt zu machen.
Beim Rumpelstilz haben wir vorhin gehört, da bleibt ja die Begegnung mit dem Rumpelstilz für den Erzähler nicht ohne Folgen. Er riegelt hinterher die Wohnung ab und wenn die Regenkuh zum Weiden auf die nahen Wiesen kommt, dann riegelt er alles ab. Also wenn es regnet, ist für den Erzähler dann auf einmal das Verschwinden im Zimmer, im Raum angedacht. Das ist aber jetzt nicht so eine Konsequenz, die aus dem Rumpelstilzchen, aus dem Märchen an sich herauskommt.
Nein, also natürlich habe ich auch Märchen, die ich ganz anders verstanden habe, als man sie gemeinhin verstehen sollte, praktisch uminterpretiert. Ich finde zum Beispiel, dass das Rumpelstilzchen letzten Endes eigentlich nach heutigen Gesichtspunkten ungerecht behandelt worden ist, um das mal so etwas lustig auszudrücken. Man ist ja da angehalten, gewisse Versprechen zu halten. Und hier ist ja ein ganz deutlicher Fall, dass ein einmal gegebenes Versprechen, was auf einer Leistung beruht, eben verweigert worden ist. Und warum soll man nicht diesen Gesichtspunkt einfach mal in humoristischer Weise oder in kritischer Weise einfach in den Raum stellen?
Das ist natürlich ein interessanter Anspruch. Wie kommt der denn an bei Zuhörern?
Ich war erstaunt, dass gerade das Gedicht Rumpelstilz bei den Zuhörern große Resonanz gefunden hat. Und ich muss sagen, ich habe lange Zeit auch auf diesem Gebiet gearbeitet, ohne jetzt diesem Trend zu folgen, die Märchen übermäßig psychologisch zu interpretieren, und habe bemerkt, dass es wirklich sehr schwankend ist, die Meinung des Publikums zum Text. Aber hier bei Rumpelstilz ist es von Anfang an eindeutig so gewesen, dass der Zuspruch da war, und es hat mich eigentlich erstaunt, dass der eigentlich etwas abstoßende und abstruse Text doch angenommen worden ist.
Sie haben bei dem Rumpelstilz und bei allen anderen Gedichten, die Sie geschrieben haben, bewusst auf den Reim verzichtet, obwohl ja gerade Märchen sich doch zum Reimen eignen. Warum?
Da muss ich zwei Dinge nennen. Das eine ist selbstkritisch. Ich bin nicht groß in der Lage, Reime zu verfassen. Und das zweite ist, dass ich in einer Zeit zu Texten und Gedichten gekommen bin, wo die Vorbilder auch nicht gereimt haben. Und persönlich, ich achte das sehr, wenn jemand einen Text in ansprechender Art und Weise in Reime bringen kann, aber ich könnte mir nicht verzeihen, wenn ich sozusagen ein Knecht des Reimes würde und dadurch, sagen wir, merkwürdige Effekte in Texten erzeuge, die ich nicht beabsichtigt habe. Und deswegen habe ich mich praktisch für die Form ohne Reim entschieden.
Mit den Märchen aus den Gebrüder Grimmig haben Sie ja eine bestimmte Zielvorstellung. Wer sind denn die Zielgruppen, die Sie erreichen wollen?
Die Zielgruppen sind Leute, die abseits von den Hauptströmungen sich auch mal aus Spaß Gedanken über gewisse Aspekte machen und die Zeit und Energie aufbringen, sich in solche Gedanken reinzudenken und einfach mal vielleicht ein Schmunzeln oder, naja, so eine Art, das könnte es ja auch gewesen sein, abbringen können.
Sie haben hier Gebrüder Grimmig, Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung. Also Sie sind offensichtlich nicht allein in Ihrer Ansicht, Märchen auch was Komisches abzugewinnen, Märchen umzudeuten. Wer steht Ihnen da zur Seite?
Also da steht mir niemand zur Seite. Das mache ich ganz allein und das ist praktisch, wie sagt man, das macht praktisch Spaß. Also das ist so, als wenn ich mich selbst amüsiere, wenn ich mit dem Text arbeite und kann selbst drüber lachen und freue mich, wenn sich das Publikum wundert und manchmal auch lacht oder nachdenkt. Es ist ja nicht alles ganz unernst, aber das ist ja auch so gewollt.
Die Märchen der Gebrüder Grimmig sind ein Teil ihrer Ausrichtung, ihrer literarischen Ausrichtung. Der andere Teil bildet vorauseilende Abschiede. Das ist ja nun etwas, was eigentlich gar nicht so typisch ist. Abschiede gehören zum Leben dazu. Vorauseilende Abschiede sind irgendwie aus meiner Sicht Abschiede, die erwartet werden. Warum haben Sie sich diesem Thema gewidmet?
Ja, diesem Thema habe ich mich gewidmet, weil es eben in der Realität nicht so ist wie Hauptströmung oder auch gewisse dominierende Medien oder Kunstwiedergaben im jetzigen Zeitgeist wiedergeben, sondern dass die Beziehungen zwischen den Menschen wesentlich problematischer und mit feineren Unterschieden gesehen werden müssen. Und dass es eben Situationen gibt, wo am Beginn einer Begegnung oder Liebe in dem Sinne einkalkulieren muss, dass der Abschied schon enthalten ist. Und das ist ein Problem, was man vielleicht übersehen kann, aber man muss es eben auch unter Umständen, wenn man sensitiv auf gewisse Dinge reagiert, schon einkalkulieren.
Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann heißt das, zu Beginn einer Beziehung, ist ja egal, ob einer Freundschaft oder einer Liebesbeziehung, denken Sie dann schon immer ans Ende?
Auch, aber es gibt auch Zeichen, die gesetzt werden von dem anderen oder von der anderen. Und es gibt auch das Bestreben, diese Zeichen zu übersehen. Und das ist ein interessantes Feld, weil man kann ja auch eine Beziehung so betreiben, dass man im Prinzip diese Zeichen nicht sehen will oder übersieht. Und die Schärfung dieser sensitiven Fähigkeiten oder mag sein, dass es eine übertriebene sensitive Fähigkeit ist, die ist für mich ein interessantes Gebiet zum Schreiben.
Da sind wir ja jetzt aber sehr gespannt auf ein Werk aus dieser Art des Schreibens.
Königin der Einsamkeit. Alle Sommer lang habe ich allein gelebt von deiner Gnade, Liebste. Warst in allen Gräsern, allen Blüten. Deine Hand liebkoste meine Stirn aus Feuer und wir tauschten Atem mit dem Wind. Wie danke ich dir, dass du mich so berührt, während all die anderen abseits stehen mussten. Und dein Kleid war blau und silber, machtest wenig Worte nur, webtest dich hinein in meine Seele, und ich legte dir mein Flüstern auf das Haar. Auf dem Karussell. Ich zaubere aus der Erinnerung Lichter und Musik über den verlassenen Platz. Wir trugen alles in uns von Anfang an, was wir verschenken konnten, was wir verloren haben. Barfuß gehe ich davon, nur manchmal nachts treibt Wind dein Lachen hin durch meine Träume.
Herr Herr Lindig, Sie haben diese vorauseilenden Abschiedsgedichte sehr betont gelesen. Was bedeuten Ihnen denn selbst Abschiede? Haben Sie oft Abschied nehmen müssen?
Nicht wirklich. Was gravierend erscheint, wenn man die verschiedenen Stufungen der Möglichkeiten von Abschieden nimmt. Aber sicher habe ich viele innere Abschiede genommen, die eben, wenn man das, gibt es so einen Text, wichtig sind Tage, die unbekannt sind, die eben auch von Gewicht sind. Es gibt eben auch Dinge, die nicht wirklich kritisch oder gefährlich sind, aber doch gewisse Spuren hinterlassen, und diese Auslöser haben dann Ursache für verschiedene Texte gebildet.
Denn Abschiede gehören ja zum Leben dazu. Jeder wird jeden Tag irgendwie auch mit Abschieden konfrontiert, ne? Jeder schreibt nur nicht was dazu.
Ja, es muss nicht immer niederschmetternd sein, sowas, aber es ist, hinterlässt Spuren, und das Überwinden, oder sagen wir das Wiederaufstehen aus der Asche, um das mal übertrieben zu sagen, das ist eben auch ein Erfolg, und das bewältige ich auch manchmal mit Texten.
Kommt das an bei den Hörern, diese Art Gedichte?
Bedingt dann, wenn die Zuhörer sich mit dem Text, mit Assoziation verbinden können. Ich laufe Gefahr in der Kritik, dass es zu sehr sentimental ist oder dass es zu schwer oder unverständlich ist.
Aber wenn ich die Zeile "Manchmal treibt Wind dein Lachen hin durch meine Träume", fand ich eigentlich ganz anregend. Also das ist so eine Sache, die man ja durchaus auch nachempfinden kann. Bei den anderen Abschieden hatte ich auch meine Bedenken, weil ich teile das nicht so pessimistisch, wenn man eine Beziehung eingeht, dass man schon gleich vom Anfang an auf das Ende sehen muss. Es muss ja kein Ende geben.
Das ist sicher richtig, nur es gibt eben auch Situationen, in denen von vornherein Konstellationen gegeben sind, wo diese Dinge eben nicht zu verändern sind.
Sie hören die Bücherbar auf Radio Funkwerk, heute mit Harald Lindig, und wir sind schon relativ weit fortgeschritten in seinem Werk. Also wir haben schon sehr abstrakte Märchen gehört, und wir haben jetzt etwas über Abschiede gehört, und nun sind Sie auch noch, Herr Lindig, der Prosa verfallen. Mehr oder weniger Kurzgeschichten, wie ich das so jetzt so überblickt habe, und immer auch mit einem kurierenden Ansatz. Wie kommen Sie denn auf die Ideen?
Die Ideen kommen einfach durch Reisen, durch bestimmte Schlüsselsätze, die ich irgendwie auffange im Gespräch, im Rundfunk, im Fernsehen oder in Büchern. Die fliegen mir einfach zu.
Wie schaffen Sie sich denn aber diesen Freiraum? Also haben Sie dann so bestimmte Uhrzeiten oder bestimmte Tage, die Sie sich frei nehmen für Ihr Hobby?
Also eine Regelmäßigkeit gibt es überhaupt nicht, aber ich habe die Möglichkeit, oder ich nutze die Möglichkeit, weite Spaziergänge zu machen, Reisen zu machen, wenn möglich, und auch mir genügend Freiraum zu schaffen, obwohl es schwierig wird, und es wird auch zunehmend schwieriger, weil die Ansprüche von außen, so scheint mir, immer stärker werden und diesen inneren Freiraum einschränken.
Gibt es denn Vorbilder, an denen Sie sich orientieren, Schriftsteller, Autoren?
Also in der Lyrik ist Heinz Karlau ein Vorbild für mich, und in der Prosa eigentlich wüsste ich nicht genau wer. Ich habe aber viel Edgar Allan Poe gelesen, in der Jugend die ganzen Abenteuerbücher und sowas. Ich lese aber auch Hermann Hesse und solche Dinge. Aber wie gesagt, immer weniger. Und wenn, dann nur mit nach einem gewissen Abstand, wenn ich Abstand vom Alltag habe, zum Beispiel einen längeren Urlaub machen kann und dann mich wieder selber finde, dann bin ich bereit und kann ich Bücher wirklich genießen.
So, und jetzt genießen wir die nächste Geschichte oder eine Geschichte aus dem Prosateil von Harald Lindig.
13. Mai 1999. Himmelfahrt. Auf dem Felde bei Cuspidar, zwischen Jena und Auerstedt. Ich stehe allein auf weitem Feld mit der Bierflasche in der Hand. Ich drehe mich um, das Feld dreht sich um mich. Gestern sind sie gekommen, von Gera aus, in einem Tagesmarsch, die Preußen zu schlagen. Jena lag verlassen, als ich ihre Staubwolke durch das Saaletal zog. Die Studenten waren schon in das Wochenende abgereist, nur Gardinen bewegten sich. Erst abwarten und später dann dem jeweiligen Sieger zujubeln, immer auf der richtigen Seite gestanden haben. Aber meine Damen, meine Herren, es war doch nur ein Spaß, dass ich die letzten Tage diese gefälschten Briefe gedruckt und verteilt habe, mit der Aufforderung zur allgemeinen Mobilmachung. sehen wir uns aufgrund der plötzlich eingetretenen Lage veranlasst, außergewöhnliche Maßnahmen zu ergreifen. Bei Befehlsverweigerung werden sie standrechtlich erschossen. Aber meine Damen, meine Herren, das hätte ich nie von Ihnen erwartet, dass Sie mit diesem Ernst so zahlreich und pünktlich hier oben auf der Hochfläche erschienen sind. Jetzt ist doch erst Mai. Hier oben schlägt man sich gewöhnlich erst am 16. Oktober. Und der Raps steht in der Blüte gelb und wie das duftet. Von fern höre ich die Trommeln. Sie ziehen auf von beiden Seiten. Die Heere stehen sich gegenüber mit Zähnegeklapper. Nur einen sauberen Krieg. Nur keine Toten. Nur nicht ich. Die modernen Fahnenträger sind die großen Kerls mit den Videokameras. Schießt sie nieder, diese Voyeure. Nehmt ihnen diese Dinge ab, dann gehört euch die Wahrheit. An der Schlacht abgewandten, sichere Deckung bietenden Abhängen der Feldherrnhügel buhlen die ewig Geschäftigen schon um die Aufträge für die Zeit danach. Die Kuriere drängen sich durch die Reihen der stets ihrer Beförderung sicheren Etappenhengste weit ab vom Kampfgetümmel. Alle 10 Minuten geht ein Meldereiter ab zur Börse, wo die Verweigerer sitzen, die freigestellten Polospieler. Sie werden das restliche Geld außer Landes bringen, während wir uns gegenseitig die Schädel einschlagen. Piraten im Gras. Wir kannten nicht das Meer, nicht Ebbe und Flut. Doch unser Segelschiff, das Vater für uns aus Baumstämmen gelegt hatte, glitt dahin über die grünenden Wogen des Grases. Wir fuhren davon unter Kirschblüten. Eines Tages, als wir wieder einmal auf die Reise gehen wollten, stand da dieser Hackklotz und der Winter vor der Tür. Wir mussten die Scheite stapeln.
Das heißt also, der Vater hat quasi ihre Träume zerhackt, sozusagen.
Ja, das ist eine allgemeine Erkenntnis, dass es einfach so ist, dass das Leben gewisse Forderungen stellt. Und das heißt auch, dass man Abschied nehmen muss von gewissen Kindheitsträumen und muss das umwandeln. Und gewisse Notwendigkeiten müssen im einfach eingesehen werden, und aber sie hinterlassen eben auch Spuren, und so ein Gedanke, der ist auch mal des Niederschreibens wert, um sich dran zu erinnern.
Denn der Vater hat ja vermutlich gar nicht gewusst, dass die Kinder sich da mit diesem Holz ein Schiff gebaut haben in Fantasie und damit auf Reisen gegangen sind.
Vermutet schon, es ist auch praktisch belegt, nur der Gedanke nochmal eine gewisse Ehrfurcht oder eine gewisse Rückerinnerung an die Situation, in der sich andere befinden, nochmal aufzubringen, ist sicher ganz gut. Also, dass man sich nochmal gedanklich reinversetzen kann, was hat dieser Holzstapel eigentlich den Kindern bedeutet.
Und wie immer am Ende der Bücher war die Schnellfragerunde an unseren Gastautor. Heute natürlich an Harald Lindig. Herr Lindig, ich fange mal an. Von meinen Eltern habe ich gelernt.
Von meiner Mutter habe ich viel Literatur und Musikkenntnis gelernt. Von meinem Vater viele praktische Dinge wie Skifahren und ja, sportliche Fertigkeiten.
Die beste Entscheidung meines Lebens war?
Ja, die war, meine Frau zu heiraten.
Zurzeit liegt auf meinem Nachttisch das Buch.
Da liegt zurzeit gar kein Buch, weil ich so müde bin, um abends was zu lesen.
Stolz bin ich auf?
Stolz bin ich auf meinen Enkel.
Märchenbücher sind für mich?
Immer wieder geheimnisvoll und immer wieder aufs Neue zu entdecken.
Schriftsteller finden in Thüringen?
Na gut, sie finden ein gewisses Feld für Inspiration, aber das ist, glaube ich, von der Landschaft jetzt unabhängig. Das hängt von vielen anderen Dingen auch ab. Peinlich war mir zuletzt, wenn ich lieben Menschen sagen muss, dass mir alle Haustiere oder jegliche Haustiere, dass ich die nicht mag.
Meine Vorbilder als Schriftsteller sind?
Der Lyrik Heinz Karlau und in der Prosa ja Edgar Allan Poe, Victor Hugo, aber das sind natürlich Dinge, die nicht zu erreichen sind. Aber die Skurrilität gewisser Autoren interessiert mich schon.
Zuletzt gelacht habe ich über?
Tja, zuletzt habe ich gelacht.
Sie scheinen lange nicht gelacht zu haben.
Müssen wir mal überlegen.
Von meinem Schreibtisch entferne ich als nächstes
die Uhr.
Danke, das war Harald Lindig aus Manebach im Thüringer Wald, Schriftsteller, Autor, Lyriker und Erzähler. Alles Gute für Sie, vielen Dank, dass Sie da waren und viel Erfolg.
Ich bedanke mich für die Gelegenheit.
Sie hörten einen Podcast der Sendung Bücherbar vom 13. Februar 2008. Gast in der Bücherbar war Harald Lindig. Den Podcast zusammengestellt hat Richard Schäfer.